Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Philipp, vor nicht langer Zeit hast du zu mir irgendwann mal gesagt, es wäre doch schön, wenn wir mal eine Episode machen, die, sagen wir mal, so weit abhebt, dass wir in den Weltraum gehen.
Absolut. Weil wir haben darüber gesprochen, wo wir schon überall waren und wir haben gesagt, Mensch, wir waren noch gar nicht im Weltraum.
Genau, und da gehen wir heute vielleicht sogar hin.
Ui, na, da bin ich aber gespannt.
Ich auch. Ich habe überlegt, wie ich den Alien-Claim im Weltraum hört dich keiner schreien irgendwie einbringen kann hier, aber ich glaube, diese Geschichte wird vielleicht sogar zum Schreien, von daher lass dich überraschen.
Ich lass mich von niemandem lieber überraschen als dir.
Philipp, heute bist du Edward.
Bin ich ein Vampir?
Du bist kein Vampir.
Schade.
Du bist Edward Festus Macula Nkoloso.
Eduard Festus?
Eduard Festus. Mit Nachnamen Macula Nkoloso.
Aber da, also von dem Namen her sehe ich mich aber eher so im, weiß ich nicht, im ersten Jahrhundert oder so. Da ist ja und war ja noch nicht so viel mit Weltraum.
Nee, du siehst dich tatsächlich im Jahr 1919 und zwar in Nordrhodesien.
Aha.
Sagt dir Nordrhodesien etwas?
Nordrhodesien, also ich habe schon mal von Rhodesien gehört. Ich glaube, das ist Griechenland. Weil es gibt irgendwo in Griechenland eine Echse, die heißt rhodesischer Teufel.
Ist ganz falsch. Wir gehen heute nach Afrika.
Ah, ja gut, ist ja nicht so weit. Also je nachdem, wo in Afrika.
Wir gehen nach Afrika und zwar in den, sagen wir mal, also nicht Südafrika-Staat, sondern Südafrika-Kontinent.
Mhm.
Und zwar in, wie gesagt, nach Nordrhodesien. Das ist ein britisches Protektorat gewesen im 1919. Also quasi sowas wie eine Kolonie, nur ohne, dass man da rumläuft und sagt, so ihr müsst jetzt Dinge für uns tun. Also die Briten haben damals gesagt, so komm, wir halten die schützende Hand auf euch. Also Es ist eine Kolonie im Endeffekt. Sagen wir, wie es ist.
Verstehe.
So, und du bist Edward Festus. Und du bist dort geboren, ich kann dir noch nicht mal genau sagen, wo und genau sagen, wann, also keinen Tag pinpointen. Was ich aber sagen kann, ist, dass du so als Kind halt so Kindersachen gemacht hast, wahrscheinlich bist da rumgelaufen, hast gespielt, was man halt so macht. Aber es war 1919 und nicht lange, also es dauert so gesehen nicht lange, bis der Zweite Weltkrieg ausbricht.
Das stimmt, da bin ich, was bin ich da, 20?
Da bist du 20, ungefähr. Ja, sogar. Ja, dadurch, dass wir den Tag nicht wissen, bist du ungefähr 20. Und ja, du bist 20, Zweiter Weltkrieg bricht aus. Es ist ein britisches Protektorat. Bedeutet, die Briten sagen, ja, wir passen auf euch auf, alles gut, aber ihr kommt jetzt mit uns und kämpft für uns im Zweiten Weltkrieg.
Natürlich, ist ja klar, man braucht sie ja. Dann braucht man sie ja doch, die Leute.
Natürlich. Und somit wird das Nordrhodesische Regiment gegründet und du wirst eingezogen. Und du dienst als ein junger Sergeant im Korps.
Mhm.
Und auch da, wir wissen gar nicht, wie viel du vom Krieg gesehen hast. Aber irgendwann mal geht der Zweite Weltkrieg schon wieder vorbei. 1945, du kommst zurück in deine Heimat.
Also relativ unspektakulär verlaufen für mich der Krieg. Das ist gut.
Das ist, ja, für unsere Geschichte natürlich wenig gut, aber für dich als Person sehr, sehr
aber
gut.
Aber grundsätzlich, naja, überlebt und offenbar unverletzt ist ja schon mal gar nicht so schlecht.
Und du bringst auch was mit. Und zwar, wie gesagt, nicht Hab und Gut, aber was du mitbringst, sind die englischen Sprachkenntnisse. Und zwar ziemlich gut.
Ja.
Du übst, du redest sehr, sehr viel mit den Leuten und bist quasi, sagen wir mal, fit.
Mhm.
Und du findest relativ schnell auch einen Job bei der britischen, nordrhodesischen Regierung als Übersetzer. Denn du sprichst nicht nur Englisch, du sprichst auch die lokalen Sprachen. Bemba, Tonga, Lozi, Kaonde, Lunda, Luwale. Das sind so diese lokalen Sprachen, die dort überall gesprochen werden. Da sind unterschiedliche Dörfer, unterschiedliche Stämme. Jeder spricht eine andere Sprache.
Aber da bin ich ja ein richtiges Sprachgenie.
Du bist echt nicht schlecht, was das angeht. Du bist jetzt gerade mal ungefähr 26 und du hast schon einen ganz angenehmen Posten. Also bei der Regierung, bei den Besatzern so gesehen. Ja, Besatzer ist das falsche Wort, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, bei der Obrigkeit.
Bei der Obrigkeit, genau. Du bist bei der Obrigkeit und übersetzt die lokalen Sprachen zu Englisch und zurück. Und du denkst dir so, wie wäre es eigentlich, warum muss ich das eigentlich machen? Ich meine, das ist da jetzt dein Job und du verdienst damit ein bisschen Geld und kommst damit über die Runden. Aber es wäre doch viel cooler, wenn du deinen eigenen Leuten Englisch beibringen könntest, damit jeder quasi die gleichen Chancen hat wie du. Aufsteigen, irgendwie Geld verdienen, coole Sachen machen und halt eben, wie gesagt, nicht, so aufgehalten werden im Leben.
Mhm.
Also denkst du dir, boah, das wäre eigentlich echt eine gute Idee, ich gründe eine Schule.
Schön. Also eine gute Sache, ein guter Mensch bisher. Tut etwas für seine Leute.
Absolut.
Hat geholfen, Nazis zu besiegen.
Das Leben könnte schlimmer verlaufen.
Könnte, ja, gut. Absolut. Gut, dafür 6 Jahre Weltkrieg erlebt, aber naja.
Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die in derselben Zeit Schlimmeres erlebt haben und schlechteres
Leben. Absolut, zweifellos.
Naja, und du bist und bleibst erstmal Lehrer. Du machst einen guten Job, du bringst den Leuten Englisch bei und du willst im Endeffekt, dass deine Leute halt vorankommen. Die Briten sehen das ein bisschen anders.
Also natürlich.
Die Briten wollen zwar verstehen, was in den Dörfern vor sich geht, was da gesprochen wird, aber andersherum, dass die Dörfer die Briten verstehen, ist vielleicht nicht so vorteilhaft für die Briten.
Absolut nachvollziehbar, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass die Briten da ein Problem mit haben.
Und auch Bildung ist nicht so wirklich im Sinne der Briten, weil wenn man die Leute ja, ein bisschen klein halten kann, dann kann man sie auch ein bisschen besser ausbeuten.
Natürlich, ja.
Und dann kommen die Briten und sagen, pass auf, Edward, hast du toll gemacht, aber die Schule wird jetzt geschlossen.
Das ist natürlich nicht so geil. Vor allem, weil ich ja sicherlich viel, viel Zeit und viel Geld investiert habe, um das aufzubauen und so. Und vor allem, weil ja jetzt auch mein Job in Gefahr ist, sicherlich.
Also ob der Job in Gefahr ist, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Aber unabhängig davon, also du, das mit der Schule, das macht dich sauer. Das macht dich wirklich wütend. Es ist mittlerweile so ungefähr 1950, vielleicht ein bisschen später. Und es bahnt sich was an in der Gesellschaft. Du bist nicht der Einzige, der sauer ist. Auf die Briten, auf das System.
Viva la Revolution.
Exakt das. Also vielleicht noch nicht so krass, so alle auf die Bänke und ausrasten, aber es gibt die United National Independence Party, eine Unabhängigkeitsbewegung, die, oder eine Partei auch, die anstrebt, dass ihr als kleine Völker, die da zusammen quasi weg von den Briten wollen, einen Staat gründet und einen unabhängigen Staat gründet, und zwar den Staat Sambia.
Ah, Sambia, okay. Alles klar, da muss ich direkt mal hier auf meine Weltkarte gucken. Sambia gefunden.
Mhm. Es wird beschrieben als südliches Zentralafrika.
Ich glaube, das stimmt auch ungefähr. Nicht an der Küste tatsächlich.
Ja, ziemlich mittendrin.
Malawi, Tansania. Tansania, da sind wir ja, da waren wir ja schon in dieser Staffel. Oder? Nee, das war letzte Staffel.
Das war letzte
Staffel, ja. Als wir hier alle Mann in die Sansibar gemacht haben. Also wir sind nicht weit davon entfernt, nur ein paar 100 Kilometer weiter im Inland.
So ist es. Absolut so ist es. Und im Inland, wie gesagt, geht's so ein bisschen ab. Du wirst Aktivist. Du gehst auf die Straße. Und naja, was passiert mit Aktivisten, die auf die Straße gehen?
Gummigeschoss. Im besten Fall.
Im besten Fall, ja. Ich weiß nicht, ob Gummigeschosse tatsächlich geflogen sind. Du bist aber geflogen in eine Zelle. Und zwar für ein Jahr.
Hm, das ist auch nicht schön. Aber meine Kollegen machen ja sicherlich draußen weiter Revolution.
Die machen weiter und du, wie gesagt, du landest im Knast. Und zwar 1956. Und 1957 kommst du wieder raus, um gleich direkt nochmal in den Knast zu landen. Und zwar bis 1960.
Ah, oh, das ist aber scheiße. Warum diesmal? Auch wieder wegen aufständischer Umtriebe?
Genau das. Also du bist Feuer und Flamme für Sambia.
Mhm. Aber ist das nicht, das könnte ja auch anderen Leuten so zu so einem Märtyrerstatus führen.
Das wird bei dir gar nicht so krass in die Richtung gehen, aber pass auf, also du hast, während du im Knast sitzt, dir ist wichtig, dass Sambia unabhängig wird. Gleichzeitig aber bekommst du so ein bisschen was mit, während du im Knast bist, weil du sprichst ja Englisch.
Mhm.
Und du hörst so ein bisschen, worüber sich die Wachen unterhalten. Du hörst so ein bisschen Nachrichten, die Wachen hören ja auch Nachrichten. Du hörst quasi Radio mit. Und du bekommst mit, dass 1957 etwas passiert. Und zwar die Sowjets. Die schießen eine kleine Sonde in den Weltraum namens Sputnik.
Man kennt sie.
Man kennt sie. Dann im nächsten Jahr, 1958, hörst du im Radio und hörst von den Wachen, dass die amerikanische NASA gegründet wird.
Die wurden erst ein Jahr nach Sputnik gegründet überhaupt. Ich dachte, die wären da schon irgendwie, hätten Ideen gehabt.
Ja, die hatten auf jeden Fall die Ideen wahrscheinlich schon vorher, aber offiziell wurde es dann 58.
Mhm. Okay.
Und du denkst dir so, boah, die Russen, die Amerikaner.
Und Sambia.
Und Sambia, das können wir auch.
Ja, ich weiß genau schon, wohin es geht.
1960, du setzt einen Fuß aus dem Knast.
Und setzt direkt einen wieder rein.
Nee, du setzt einen zweiten Fuß rein, aber nicht in den Knast, sondern in das Zambia National Academy of Space, Space Research und Philosophy.
Wow, was ist da die Abkürzung? Nasasarabab?
Znasrp. Da gibt es keine Abkürzung. jedenfalls, das Ding ist, diese Academy, die gab es noch nicht. Du gründest sie in diesem Augenblick.
Verstehe. Das heißt, ich gehe einfach in so ein leeres Bürogebäude und sage, hier ist jetzt die Academy.
Hier ist die Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy. Korrekt.
Okay, also auch ein ganz schön breites Themenfeld.
Von der Philosophie, wo auch immer das herkommt.
Aber okay. Passt überhaupt nicht rein, nee.
Egal, auf jeden Fall, du sitzt da in Kabuff und du wirst wichtig irgendwie und du wirst einflussreich, weil du möchtest das Land, was noch nicht existiert, weil zu diesem Zeitpunkt ist es immer noch nicht unabhängig, schon voranbringen. Quasi, du willst quasi jetzt schon, quasi sobald die Revolution tatsächlich klappt und ihr euch unabhängig macht, du willst quasi eine Rakete direkt in den Weltraum schießen.
Also direkt schon eine Rakete, also da sind ja die anderen noch nicht, glaube ich, oder? Dass die jetzt sagen, oder also, dass die jetzt sagen, wir schießen eine Rakete mit irgendjemandem drin oder sowas auf den, also.
Ein Jahr später, 1961, Juri Gagarin wird als erster Mensch im All.
1961, okay.
Genau, der wird erster Mensch im All und du schaust hin und ja, so ein bisschen zähneknirschend, ne? Denkst du so, ach scheiße, das wollte ich eigentlich auch, aber ich bin noch nicht so weit. 1962, ein Jahr vergeht wieder und John Glenn wird als erster Amerikaner im Weltraum geschossen und du guckst schon wieder so nach oben, denkst so, Und dann geht's bei dir mit deinem Vorhaben voran. Aber man hört erstmal zwei Jahre nichts von dir.
Aber es geht voran.
Du arbeitest unter dem Radar.
Habe ich das Radar? Also das Radar ist mir bekannt.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay.
1964, zwei Jahre später, gibt es die Constitutional Convention. Und das ist nämlich quasi eine Veranstaltung, wo ganz viele einflussreiche Leute aus der Gegend sich zusammentun, um die Verfassung von Sambia zu schreiben.
Welche Rolle spielen dabei gefällte Bäume und Kumquats?
Was? Guckst du da drauf jetzt?
Ja, die Constitutional Convention in den USA sind doch, da geht es doch darum, dass irgendeiner von den Verfassungsvätern, da hat doch einen Baum gefällt.
Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Das ist also für alle Leute, die Day of the Tentacle gespielt haben, ein sehr wichtiger Plotpoint.
Ach so, okay. Gut zu wissen. Ist mir gar nicht im Kopf gewesen. Aber zurück zu noch nicht Sambia.
Zu noch nicht Sambia.
Ja, wobei doch. Am 24. Oktober 1964 wird in der Stadt Lukasa Sambia unabhängig. Es wird ausgerufen vom Präsidenten Kenneth Kaunda. Und direkt im Anschluss, du suchst den Podium. Noch, wo überall noch Leute stehen, die sind quasi, haben sich gerade quasi schon umgedreht und gehen weg, weil Veranstaltung ist vorbei, ne? Hier, juhu, wir haben jetzt das Land ausgerufen. Aber du sagst so, hey, Moment, Leute, ich habe noch eine Ankündigung.
One more thing.
Sambia wird noch vor der Sowjetunion und vor den USA einen Afronauten auf den Mond bringen.
Einen Afronauten? Einen Afronauten, das ist auch sehr schön. Aber meine Frage, also das ist ja jetzt nicht passiert, zumindest nicht zu meiner Kenntnis. War es zu irgendeinem Zeitpunkt möglich, dass das passiert?
Wir werden uns Sambias Space Program noch im Detail anschauen. Also mach dir keine Sorgen.
Ich bin sehr gespannt.
Ich werde dich noch auf jeden Fall up to date bringen. Du hast in den letzten Jahren gearbeitet. Du hast in den letzten Jahren Leute rekrutiert. Du hattest eigentlich geplant, am Unabhängigkeitstag, am 24. Oktober 1964, die erste Rakete quasi direkt loszustarten. Aber es hat nicht ganz geklappt.
Was heißt nicht ganz?
Sie war noch nicht fertig.
War sie um 2 Tage nicht fertig oder um 2 Jahre?
Darüber sprechen wir jetzt. Oder gleich. Erstmal erzähle ich dir von den Afronauten. Also es gab eine Truppe von Afronauten, die alle trainiert werden sollten. Aber der Plan war tatsächlich, ein 17-jähriges Mädchen namens Mata Mwamba und 2 Katzen auf den Mond zu schießen.
Warum?
Weil sie die fähigste, die beste von den Afronauten war. Sie war quasi das Gesicht des Teams.
Ja, aber warum die Katzen?
Ja, weil Laika und die andere, die Russen haben da auch Hunde in den Weltraum geschickt. Dann warum nicht gleich beides?
Ja, weil auf dem Mond, also gut, ich werde keine logischen Maßstäbe an Heldentum Folgen mehr anlegen.
Besser nicht. 11 Kilometer von Lukasa gibt es eine Farm auf einem Berg, wo die Afronauten trainiert wurden. Und das Training, das sind die wichtigsten, pass auf, eine Frage an dich, was sind die wichtigsten Elemente eines Trainings für einen Afronauten, Astronauten, such dir eins aus.
Ja, also ich würde sagen, erstmal eine hohe körperliche Fitness.
Ja, das wird gemacht.
Eine Simulation der Schwerelosigkeit.
Das wird gemacht.
Und natürlich die technische Ausbildung, wie ich ein Raumschiff bediene, wie ich mich darin verhalte und wie es sich zusammensetzt.
Das ist ein Teil einer vernünftigen Ausbildung, korrekt?
Ja, und vielleicht das Handling des Materials und so weiter und so fort.
Ich würde noch 2 Sachen anhängen, und zwar die Fortbewegung auf dem Mond, weil das musst du ja auch können. Also unabhängig von deiner körperlichen Fitness. Was tust du beim Wiedereintritt? Weil da herrschen, also Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, da herrschen ja Kräfte.
Da herrschen Kräfte, das kann man so sagen. Kräfte.
Und wie gesagt, Fitness, da wird halt ein Fitnessprogramm gemacht für die ganzen Astronauten. Also die sind körperlich fit. Mhm. Das mit der Technik, da sprechen wir jetzt später drüber. Wichtig ist, wie trainiert wurde. Und Schwerelosigkeit, hast du ja angesprochen.
Ja, das machen die ja immer in diesen riesigen Swimmingpools.
Genau. Aber was ist Schwerelosigkeit?
Ja, die Abwesenheit beziehungsweise nicht die Abwesenheit, aber die große Entfernung von der Erde, wodurch die Gravitation nicht mehr so stark wirkt.
Genau, so dass du quasi, wenn du hüpfst, den Boden nicht mehr berühren musst, so gesehen.
Ja, schon, aber halt nicht mehr so schnell, ne?
Genau. Schaukeln ist so ähnlich.
Nein.
Doch.
Kein bisschen. Schaukeln ist kein bisschen ähnlich.
Es ist absolut ähnlich. Du hüpfst und dann berührst du den Boden nicht mehr. Also muss Schaukeln geübt werden.
Das ist... Ja, es kommt dem sehr nah. Ja, muss man schon sagen.
Dann, wie gesagt, wenn du auf dem Mond landen solltest, ja, wenn du auf dem Mond landest und dich dort fortbewegen musst. Es ist ja anders als auf der Erde. Da ist ja auch die Gravitation ist anders und es ist alles so sandig irgendwie und staubig.
Ja.
Es ist so, dieses normale Laufen, wie man es halt auf der Erde macht, wird nicht funktionieren.
Wir laufen auf Sand. Wir hüpfen über Sand. Wir schaukeln im Sand.
Nein. Handstand.
Was?
Handstand. Du läufst oder du sagst, die Astronauten sollten auf den Händen laufen. Das ist besser, weil da gewöhnen sie sich eher dran. Wenn du auf dem
Mond. Ja, aber du läufst doch auf dem Mond, nicht auf Händen.
Ja, aber wenn du auf dem Mond gelandet bist, dann wirst du dich auf deine Füße verlassen und wirst das Gewohnte, was du quasi auf der Erde machst, wirst du versuchen fortzusetzen. Und wenn du plötzlich auf den Händen laufen musst, dann gewöhnst du dich quasi, das ist wie neu laufen erlernen, aber auf dem Mond.
Aber das musst du ja gar nicht.
Doch.
Bin ich so eine der Personen, die denkt, dass man in der Antarktis mit dem Kopf oben ist und mit den Füßen runterhängt?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen.
Also, das, Gottes Willen. Okay. Okay.
Wir gehen einfach mal weiter. Wiedereintritt in die Atmosphäre. Da herrschen Kräfte. Wie kann man das simulieren?
Vulkan. Ich weiß es nicht.
Das ist ganz einfach. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ja, okay, ich sehe, wie man drauf gekommen ist. Du kennst doch ganz bestimmt diese Simulatoren, wo sich so quasi, du hast so eine Kapsel und die ist an so einem langen Arm und das dreht sich die
ja,
ganze Zeit.
Ja, natürlich, James Bond-Geschichten, ja, ja.
Genau, sowas kann man auch simulieren, indem man auf diesen Berg geht, auf der Farm, wo geübt wird. Dann nimmt man so ein 200 Liter Ölfass, dann legt man den Afronauten da rein und kickt ihn einfach runter.
Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Ist Weltraum nicht gefährlich?
Naja, aber du willst ja schon am Ende noch einen Afronauten haben, der da hochfliegen kann.
Ja, wenn der Weltraum überleben soll, dann wird er das wohl auch überleben, oder? Dann war er sonst nicht geeignet.
Ja, ja, das ist für mich völlig logisch.
Also Philipp, ich schicke dir jetzt ein Video, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das würde ich dich bitten, so die ersten 1 Minute 30, 2 Minuten zu gucken und dann noch nicht weiter. Wir werden das natürlich hier kürzer schneiden, sodass deine Reaktion halt sofort kommt.
Okay, das heißt, ich schaue das jetzt an und starte das jetzt. Und ich sehe Menschen, die rudern ohne Ruder. Oder
was, siehst du das Schild, was dahinter steht?
Irgendwas mit Space? Warte, ich spule mal
zurück. Das war Space. Zambia Space Academy.
Academy, Space Academy, ja. Ich finde gut, dass es ein Reuters-Watermark hat.
Der Mann mit dem Helm und der Krawatte, das bist du.
Ah, das bin ich, ja. So habe ich mir mich auch vorgestellt. Und jetzt legt sich meine Person, glaube ich, ein Cape um und wirft einen Zylinder um. Und ah, jetzt wird jemand da reingesteckt ins Ölfass. Hier ist jemand im... Oh, vielleicht soll das eine Rakete simulieren. Hier wird nämlich gerade jemand geschüttelt in einem sehr schmalen Zylinder. Das ist natürlich sehr realistisch. Jetzt wird geschaukelt. Ja gut, aber also, wenn das Astronautentraining ist, dann kann das ja jeder machen. Wieso habe ich ein Cape um?
Ja, weil du der Sergeant bist. Du bist quasi der
Anführer. Batman. Du bist Batman. So, jetzt... Jetzt wird mit dem Kopf gewackelt und jetzt... Ah, jetzt ist das Ölfass. Glaube ich zumindest.
Ja.
Es wird nämlich jemand ins Ölfass gesteckt und den Berg runtergerollt. Ja, das ist die bestmögliche Idee, um sowas zu üben. Da bin ich mir absolut sicher. Jetzt wird jemand in ein kleines Boot verfrachtet. Es ist kein Boot, es ist auch ein Fass.
Es ist auch ein Ölfass, ja.
Und durchs Wasser geschoben. Das sind alles sehr unkonventionelle Methoden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ich habe jetzt bei 2 Minuten gestoppt, ja. Ich weiß nicht, ob das, sagen wir mal, außergewöhnlich zukunftsträchtig ist, was hier passiert.
Wieso denn nicht?
Also ich habe das Gefühl, die Herausforderungen des Weltraums sind doch etwas größer als das, wofür hier trainiert wird. Ist aber nur so eine Vermutung.
Finde ich gut, dass du das zumindest schon mal in Betracht ziehst, aber es gibt auch viel wichtigere Dinge als das.
Was denn? Der Mond.
Auf dem Mond sollst du landen, ja, aber später sollst du auch auf dem Mars landen, und zwar ziemlich zeitnah.
Natürlich.
Und ganz wichtig ist, dass auf dem Mars auch eine christliche Mission etabliert wird, denn wer auch immer auf dem Mars lebt, der wird Gott brauchen. Aber keiner soll bekehrt werden, das ist alles auf freiwilliger Basis.
Ich finde gut, dass zumindest das schon mal feststeht. Eine christliche Mission auf dem Mars.
Jawohl.
Ich finde das gut, weil die Menschen von der Erde fliegen in den Weltraum und sagen, also mal angenommen, es gäbe da so Marsmenschen, dann kämen die Leute dahin von der Erde und würden da hinkommen und sagen, hier, das ist unser Gott. Und sagen die vom Mars, seid ihr euch denn da auf der Erde einig? Also ist das denn Konsens? Und dann kannst du im Prinzip sagen, nun ja, hier sind die letzten 2.500 Jahre Menschheitsgeschichte, dauert ein bisschen länger, dieses Gespräch. Und ich glaube, dann wird es schwierig, den einen oder anderen Marshmallow da zu bekehren.
Das kann absolut so sein, das wissen wir nicht. Wir waren ja alle noch nicht auf dem Mars, also
das stimmt.
Das haben die Astronauten leider nicht geschafft.
Sie haben auch generell vieles nicht geschafft, wenn ich das so betrachte.
Wir müssen uns erstmal um den Mond kümmern.
Ich wollte aber auch nochmal eine Nachfrage stellen zur technischen Entwicklung. Wurde denn parallel irgendwie eine Raumkapsel oder eine Rakete oder sowas entwickelt?
Dazu kommen wir gleich noch.
Oh je.
Wichtig ist ja, du brauchst ja Geld, um technische Entwicklung irgendwie voranzutreiben.
Ja.
Wie du im Video sehen konntest, war das technisch jetzt gerade noch nicht so ganz da alles.
Also da konnte man aber sparen.
Da konnte man sparen, das ist ja gar kein Problem.
Man hat nämlich einen nicht vorhandenen finanziellen Ressourcenaufwand gehabt.
Doch, den Aufwand hatte man tatsächlich, um überhaupt Ressourcen zu bekommen. Und zwar, du beantragst 7 Millionen Pfund bei der UNESCO.
Bei der UNESCO?
Jawohl.
Warum denn da?
Weil du Geld brauchst und dir ist egal, wo es kommt.
Deutsche Bank.
Du beauftragst dein Ingenieurteam, dein Ingenieursteam, eine Rakete zu bauen. Und hauptsächlich wird die Mata, die, das 17-jährige Mädchen, weiter trainiert, weil sie ist, wie gesagt, sie ist das Gesicht des Teams und sie soll auf jeden Fall auf den Mond geschickt werden. Sie ist quasi dein Neil Armstrong.
Sie ist mein Neil Armstrong. Ja, dann hat sie ja richtig was drauf.
Aber sie kommt nicht immer zum Training.
Ach, warum denn nicht? Endlich habe ich mal jemanden und dann sowas.
Sie kommt nicht immer zum Training, weil ihre Eltern, die irgendwie ein paar Dörfer weiter wohnen, die brauchen mal Unterstützung. Die sind alt und jemand muss das Feld bestellen, jemand muss ein bisschen was hier zu essen für sie kochen. Sie kann halt nicht immer kommen. Und irgendwann kommt sie gar nicht mehr, weil sie schwanger ist.
Das wird ja immer schlimmer.
Das mit dem Ölfass ist schwierig dann.
Vom anderen Afronauten oder?
Das ist nicht bekannt.
Verstehe.
Aber das ist kein Problem. Du hast ja ein Afronauten-Team. Du hast ja gesehen, da waren ja Spitzenleute dabei.
Absolut. Der eine, der da geschaukelt hat, hat mich überzeugt.
Das glaube ich. Das glaube ich absolut. Und das Training geht ja voran. Und wie du schon gefragt hast, Technik. Technik ist wichtig. Zur Rakete kommen wir gleich noch. Aber was ist noch wichtig technisch bei einem Weltraumflug? Natürlich der Spacesuit.
Der ist natürlich auch sehr wichtig. Absolut.
Auch den zeige ich dir. Darfst du ihn beschreiben mit dem Astronautenteam?
Ich habe es jetzt noch nicht geöffnet, aber ich gehe fest davon aus, dass es einfach nur ein Suit ist. Also einfach nur so ein normaler Anzug. Oh, das sieht aber geil aus. Das sieht aber richtig geil aus. Also dieser Spacesuit, diese Szene könnte auch aus einem 50er oder, nee, früher, 30er Jahre, 20er Jahre Film sein. Ich finde, die Teile gehen mega hart.
Die gehen richtig hart, oder?
Ja, definitiv. Also das gefällt mir sehr.
Magst du es beschreiben?
Ich sehe, also dieses Klassische, ne, was man kennt, so diese weißen Anzüge von Astronauten, das ist vorhanden. Ich kann den Stoff natürlich nicht ganz erkennen, aber ich sehe, im Prinzip ist da, also man kennt das ja von diesen Raumanzügen, die wir so kennen, da sind dann so Anschlüsse dran und irgendwelche Computer und irgendwas. Das ist hier nicht der Fall. Es ist einfach nur weiße Anzüge mit aus relativ dickem Stoff, zumindest so sehen die aus, vorne mit so einer Klammer zugemacht und mit so einem Helm, der so ein bisschen aussieht wie so ein, ja, das ist eine gute Frage, wie sieht das eigentlich aus? Es ist mehr eigentlich so ein Viereck.
Schweißermaske.
Und da ist vorne so ein rechteckiges Sichtfenster und obendrauf ist nochmal so ein Geweih oder was das da ist.
Man könnte auch meinen, das sind Jogger, die schweißen gehen.
Ja, das ist richtig. Es sieht ein bisschen aus wie Schweißerkleidung.
Also das wäre schon mal geklärt. Die Space-Anzüge sind da, das Training ist da. Du brauchst nur noch eine Rakete, oder?
Genau. Und ich brauche auch noch eine Raumkapsel vielleicht, weil irgendwie muss ich ja auch dann da landen. Also du schlägst ja nicht mit einer Rakete ein. Das ist ja nicht der normale Plan.
Sagt wer? Es ist noch nie jemand auf dem Mond gewesen vor dir.
Ja, aber aber es ist doch, also sagen wir mal so, wenn man sich das mal so überlegt, wenn man jetzt dahin fliegt und man fliegt da einfach so drauf zu, was passiert denn dann? Dann fällt man da drauf und geht kaputt.
Das sagst du. Vorher war noch keiner auf dem Mond.
Ja, was soll denn sonst passieren? Was soll denn sonst passieren?
Pass auf, ich zeig dir mal die Rakete. Du kannst das Video nochmal fortsetzen ab 2 Minuten. Da wird ein Interview mit dir geführt. Das musst du jetzt nicht hören. Das reicht, wenn du siehst. Da stellst du den Prototypen der Rakete vor.
Oh, ich sehe aber sehr zufrieden aus mit mir selbst, muss man sagen.
Majestätisch.
Ja, wirklich. Was ist da? Das ist der Prototyp der Rakete? Das ist nur ein Ring aus, oder ist es nur so ein, das ist ja nur ein Fass. Der Prototyp der Rakete ist nur ein Fass?
Ihr seid noch sehr früh in eurer Prototypenphase.
Ja, oder gar nicht. Also, hat man sich schon Gedanken gemacht über einen Antrieb?
Bestimmt.
Oder über irgendwas halt. Also irgendetwas. Hat man sich über irgendetwas. Es ist nichts da. Es ist das Einzige, was da ist, ist ein Fass.
Der Prototyp besteht aus Draht, aus Blech und aus Bambus. Ist circa 1,30 Meter hoch. Und du taufst ihn Dekalu 1 nach dem Präsidenten von Sambia. Das Ding hat noch keinen Motor, noch keinen Treibstoff und auch noch kein Startsystem. Aber das weißt du, aber das Geld von der UNESCO ist noch nicht da und auch die Privatinvestoren, die du irgendwie angehauen hast, die du kontaktiert hast, die haben sich auch noch nicht gemeldet.
Ja, sowas aber auch. Das wundert mich jetzt total, dass die sich noch nicht. Jetzt wird hier bei mir rumgehüpft. Das gehört das noch dazu? Ja,
nee, ich glaube schon, ne? Nee, das kannst du schon wegmachen.
Also, ich habe nichts. Ich habe überhaupt nichts. Und ich habe offensichtlich auch nicht bedacht, dass Bambus eventuell brennbar ist.
Aber nur eventuell.
Eventuell wäre das brennbar. Das heißt, wenn ich. Also, aus so einer Rakete kommt ja in der Regel unten Feuer raus.
Mhm.
Das ist dann ja schlecht, wenn da also Sachen sind, die dann brennen. So.
Aber kann im Weltraum Feuer brennen?
Ja, aber du startest ja auf der Erde.
Ach, du bist ja sehr irgendwie.
Dass auf der Erde Feuer brennen kann, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ich finde, du bist ja sehr, weiß ich nicht, Korinthenkacker heute unterwegs.
Ich bin höchst überzeugt von diesem Projekt und ich würde sagen, Kickstarter, wenn es damals das schon gegeben hätte, ich glaube, da wären Millionen reingeflossen. Mindestens.
Aber irgendwie fließt das Geld nicht. Wie gesagt, die Privatinvestoren, die melden sich noch nicht, UNESCO meldet sich noch nicht. Also du gibst von dir in einem Interview den Satz, du wirst von fremden Mächten sabotiert.
Ja, und da bin ich auch fest der Überzeugung, dass das so ist. Man hätte uns ja auch mal helfen können.
Der Prototyp wird noch ausgereift, aber irgendwie fehlt es gerade an Geld.
Hm. Was heißt ausgereift?
Ausgereift. Und dann ist irgendwann mal plötzlich schon 1969.
7 Jahre später, glaube ich jetzt, ne?
Ja.
Ja, 1969 ist dann doch die Mondlandung oder ist die 68?
69 ist korrekt, ja.
Dann hat sich ja mein Plan erledigt, weil das Thema ist ja durch. Jetzt muss ich im Prinzip größer denken.
Du müsstest größer denken, aber du bist pleite.
Ja, wie schon seit Jahren.
Es kam irgendwie nie Geld. Wie gesagt, die Mondlandung findet statt. Die USA landen erfolgreich mit 3 Astronauten auf dem Mond.
Mit 2.
Stimmt, einer ist oben geblieben. Du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall, das Space Race geht zu Ende. Die Amerikaner gewinnen die Eroberung des Mondes so gesehen. Und natürlich kommen Reporter und möchten deinen Kommentar dazu wissen. Wie gesagt, du sagst, ey, wir wurden sabotiert, das Geld ist nicht da, wir kamen nicht voran.
Wir hatten es am schwersten.
Wir hatten es am schwersten. Und dann fragt man bei der Regierung nach, beim Präsidenten. So, woran ist es gescheitert? Warum habt ihr die USA und die Sowjetunion nicht überholen können? Und der Präsident sagt nur, also völlig verwundert.
Er weiß überhaupt nichts davon.
Der dachte, das wäre ein Witz. Der dachte, das ganze Space-Programm war ein Witz und es gab keine Gelder, zumindest keine Anfragen, die über den offiziellen Weg über den Präsidenten oder über die Regierung gingen, an UNESCO, an keine Ahnung wen. Das ist nie über seinen Tisch gelaufen.
Ich habe einfach random Briefe geschrieben.
Absolut.
Ich habe mir sowas schon gedacht, dass er einfach das gegründet hat, ohne mit irgendwem zu sprechen und einfach Briefe an irgendwelche Leute geschrieben hat, ohne mit irgendwem zu sprechen. Es gibt ja manchmal so Verblendete, die dann denken, irgendwie sowas würde funktionieren, aber das ist schon ein außergewöhnliches Maß.
Aber du denkst dir so, das hat jetzt vielleicht nicht geklappt, aber ich bin ja jetzt berühmt, ich bin bekannt. Und wie gesagt, es waren ja fremde Mächte, es war ja nicht deine Schuld, dass ja alles nicht funktioniert.
Nein, ich habe alles gegeben.
Deswegen kandidierst du für das Amt des Bürgermeisters der Hauptstadt Lusaka und wirst komischerweise nicht gewählt.
Kann ich gar nicht verstehen. Wie viel Prozent kriege ich?
Es ist nicht überliefert. Ich glaube auch, du bist der Einzige, der davon gewusst hat, dass du kandidiert hast.
Ja, das ist schön, wenn man Informationen nicht vermittelt.
Aber du bist zumindest, also du warst ja bei der Unabhängigkeit von Sambia eine, sagen wir mal, relativ wichtige Person. Also du warst schon dafür bekannt und du warst schon in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt, sogar dass der Präsident dann irgendwann mal sagt, pass auf, wir gründen gerade das Liberation Center. Das ist eine Art, so eine Organisation, die von Sambia ins Leben gerufen worden ist, das Liberation Center, wo in der Region um Sambia die ganzen Freiheitskämpfe unterstützt werden, damit die sich auch von den Kolonialmächten befreien können im Nachhinein.
Das ist ja was für mich, da bin ich ja Vollexperte.
Genau, und deswegen wirst du da einberufen und nimmst teil an diesen ganzen Bums und unterstützt irgendwelche Leute. Vielleicht wollte dich der Präsident auch einfach irgendwo reinstecken, wo du keine Scheiße bauen kannst.
Wo kann er keinen Schaden anrichten? Schick in den Krieg.
Schick in den Krieg.
Da hat er auch Erfahrung, das kann man nicht anders sagen.
Absolut. Aber da hört man nichts mehr von dir eine Zeit lang. Und ein paar Jahre später tauchst du nochmal auf, medial. Denn man sagt, also dein Name fällt und im Kontext, dass du dich dafür einsetzt, dass Hexendoktoren wieder mehr Raum einnehmen sollen, neben der westlichen Medizin.
Hexendoktoren?
Ja, die afrikanische Medizin im Endeffekt, die ist nämlich geschwächt worden, seitdem die ganzen westlichen Leute kamen mit ihrem Christentum.
Mit ihrem Christentum und ihren Medikamenten, in Anführungsstrichen.
Genau, deswegen die Hexendoktoren, die sollen wieder mehr Raum einnehmen, die sollen wieder mehr praktizieren dürfen. Du sagst selber aber, dass du nie irgendwie was mit Hexen und Hexerei zu tun hattest, da bist du völlig von...
bin ich auch fest von überzeugt. ich bin ein Science-Guy.
Du bist ein Science-Guy. Du warst ein Science-Guy. Du warst erstmal Politik-Guy und Science-Guy. 1972 ziehst du dich aus der Politik zurück. Man hört da nichts mehr von dir bis zum 4. März 1989. Da bist du ungefähr 70 und du stirbst. Und dann ist Ende von Edward, Ende von den Afronauten.
Faustus. Wie hieß er noch?
Festus, glaube ich.
Festus.
Festus. Edward und die Afronauten gehen zu Ende. Eine Ära geht vorbei.
Also man muss sagen, Edward ist mir als Charakter sehr ans Herz gewachsen während dieser Folge, weil er ist völlig irre, er ist völlig durchgeknallt, er macht nur Scheiße, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise irgendwie.
Absolut. Also
das und er schadet niemandem.
Ja, er schadet absolut niemandem. Ja, vielleicht den Leuten im Fass, aber...
Ja gut, aber die machen das freiwillig.
Die machen das freiwillig. Und wie gesagt, solange diese Leute nicht tatsächlich in den Weltraum geschickt hätte, in den Anzügen im besten Fall oder in diese Rakete, weil ich glaube, wären da Gelder geflossen, wo man dann tatsächlich irgendwie ein Triebwerk oder irgendeine Art davon hätte bauen können, dann wären tatsächlich Leute zu Schaden gekommen. Aber ich glaube, in dem Ausmaß war das ganz okay.
Ja, ich glaube auch, dass das unkritisch war am Ende, solange es allen gut ging. Und das Problem ist ja nur, dass meine Top-Astronautin Afronautin ausgefallen ist, weil mit der wäre das alles viel besser gelaufen.
Ja, ich glaube auch. Aber naja, eine Schwangere kannst du weder in ein Fass noch in eine Rakete stecken. Macht man nicht.
Ja, gut, aber irgendwann ist die ja auch nicht mehr schwanger.
Es gibt übrigens, ein kleiner Exkurs, in Amerika wurde mal ein Patent angemeldet für eine Geburtenhilfe. Und zwar, wir sprachen ja vorhin von dieser Kapsel, die an diesen Armen sitzt und sich so dreht.
Ja.
Da hat man sich überlegt, einfach einen Stuhl, so einen Gynäkologenstuhl einfach draufzusetzen. Und wenn die Frau Wehen kriegt, dass man in diese Maschinerie die Frau reinsetzt und dann flutscht das Kind quasi von alleine raus. Das hätte man vielleicht dort kombinieren können.
Diese Idee halte ich für außergewöhnlich schlecht.
Es ist ja nur Gravitation.
Ja, aber jetzt überleg mal, das Kind...
Zentrifugalkraft.
Aber überleg mal, das Kind flutscht da raus und fliegt irgendwie vor eine Wand, weil das so schnell ist.
Ja, ich glaube, man würde da noch eine zweite Person sitzen lassen, die vor der, also quasi ein Arzt, der vor der Frau sitzt. Du musst dir vorstellen, wie eine normale Geburt, wo der Arzt vor der Frau sitzt, die da liegt und das Kind kommt raus, nur das Gleiche halt mit, keine Ahnung...
Mit 400 km/h.
Mit 7G oder so.
Ja, das finde ich total gut. Das finde ich auch gerade für die Mutter, finde ich das eine sehr angemessene Art und Weise.
Es geht schnell.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Exkurs, weil du gerade davon gesprochen hast, dass irgendwo mal ja nicht mehr schwanger ist. Da hätte man ja vielleicht ja so eine Maschinerie einsetzen können.
Ja, und dann hätte sie direkt quasi drin bleiben können und weiter trainieren.
Genau.
Hey, ich glaube, es wäre alles gescheitert. Also insofern aber Edward, ein sympathischer Zeitgenosse, also kein Zeitgenosse, aber ein sympathischer Ex-Zeitgenosse, der viel geleistet hat für die Unabhängigkeit von Sambia, für die Unabhängigkeit der freien Welt und für den Weltraum.
Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, ohne Edward hätte sich die Sowjetunion und die USA hätten sich nicht so ins Zeug gelegt.
Nee, also erst die wussten ganz genau, wir haben Sambia im Nacken.
Genau das. Genau das.
Sambia selbst wusste es nicht, aber international waren alle informiert.
Ach ja. Ja, Philipp, das war die Geschichte von Edward.
Und in der tolle Geschichte, vielen Dank.
Ich hoffe, du greifst auch demnächst dann nach den Sternen.
Ach, und fühlst absolut dich inspiriert. Wartet's mal ab. Goodbye.
Bis dann.
Das war Heldendumm, Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.